Herzlich willkommen beim Live-Podcast auf dem Sci-Fi-Film-Festival in Berlin in Babylon. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid in den ersten Reihen.
Es sind auch noch Plätze frei da vorne, vielleicht mal alle ein bisschen aufrücken.
Hallo Facebook, hallo Retrohelden da draußen.
Hallo.
Ja, wir haben heute ein Zusammentreffen von einem echten Podcast und von so zwei YouTube-Hanseln hier, die so ein bisschen Quatsch auf YouTube machen.
Ich bin ja noch nicht mal als YouTube, ich bin eigentlich gar nichts. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich eigentlich hier bin, aber ich glaube, der Olli hat sich schon was dabei gedacht.
Weil du den Film mitgebracht hast, den wir nachher vorstellen.
Ich habe den Film nicht mitgebracht, aber ich habe den Film im Kopf, ja.
Ja, also stellt euch doch mal vor, für unsere Hörer da draußen und für die zahlreichen Fans.
Also ich bin der Jan, hallo.
Hallo Jan.
Ich bin 20 und studiere noch. Und das ist?
Ja, ich bin Jordan, 21, studiere auch im Kurs wie Jan, Journalismus und Unternehmenskommunikation. Und ja, wir sind hier beim Podcast Filmplausch. Sind nicht alle dabei. Wir sind im Moment gerade 5 Leute. Und jetzt sind wir halt in dem Moment vertreten.
Genau, ich bin Anna und ich bin auch mit Jordan und Jan in einem Kurs. Wir studieren ja alle zusammen und machen jetzt seit, ich würde sagen, Februar oder so, machen wir jetzt den Filmplausch-Podcast. Und genau, wir sind sozusagen jetzt gerade so die Kerngruppe, würde ich sagen. Ein paar sind gerade eben leider nicht da heute.
Stell du dich doch mal vor, was du so machst bei uns für einen Quatsch.
Ja, ich bin so ein Blinddarm-Anhängsel des Retrohelden-Formats hier. Ursprünglich bin ich selbstständiger Actionfigurenhersteller aus Kunstharz, also das sind Mini-Auflagen, die ich herstelle. Unter anderem entstand da auch 2012 oder 2013 eine Manborg-Figur, also die haben wir ganz exklusiv für diesen Streifen damals gemacht. Ich glaube, das ist einer der Gründe zum einen, warum die Wahl dann auf mich fiel.
Ja, du warst halt verfügbar.
Genau, ich bin ja immer verfügbar, weil ich bin ja für so einen Schwachsinn immer zu haben. Wir werden ja alle nicht bezahlt für den Scheiß, den wir machen. Ja, also ich mache Actionfiguren aus Kunstharz und habe auch so ein Facebook-Format für die Herren von den Retrohelden laufen, wo ich so Berichte aus meinem alltäglichen Tollmacherleben und ja, vor mich hin sabbel, vor mich hin philosophiere, was mache ich eigentlich, was interessiert mich. Und da geht es insbesondere auch um Filme, Trashfilme, B-Movies. Ja, das zu mir. Lukas, mein Name übrigens.
Lukas, schön. Olli, hi. Ja, wie gesagt, ich bin der Olli. Ich bin so ein bisschen hier für unsere tolle Firma hier zuständig, Retrohelden. Retrohelden ist ein Netzwerk für YouTuber und Influencer im Nerd- und Nerd-Kosmos, Film etc. Wir haben verschiedene Formate auf YouTube, um jetzt auch wir beide, die Luke und Olli Show, waren wir sehr einfallsreich gewesen mit dem Titel, wo wir zum Beispiel auch Actionfiguren, Fake-Actionfiguren aufspüren.
Also gefälschte Originale, wenn man so möchte.
Gefälschte Originale, ja. Ja, fangen wir doch mal an. Wie seid ihr denn so zum Thema, wir sind hier auf dem Sci-Fi Film Festival. Was sind denn so eure Präferenzen in Sachen Sci-Fi-Film? Eure Erfahrungen, euer erstes Mal?
Ja, mein erstes Mal war auf jeden Fall Star Wars. Und das liegt echt an meinem Vater. Also ich glaube schon mit 3 Jahren hat mir mein Vater mich vor den Fernseher gesetzt und gesagt, okay, guck dir jetzt Episode 4 an, 5 und 6. Mein ersten Prequel-Film habe ich sogar erst 2005 gesehen, als der dritte in die Kinos kam an meinem 8. Geburtstag. Die Teile davor habe ich noch nie gesehen, also 1 und 2, weil mein Vater die mir einfach nicht vorsetzen wollte. Und dann irgendwann, 4 Jahre später, bin ich dann mal dazu gekommen, auch den ersten und zweiten Teil zu gucken. Und auch davor, wie gesagt, ein Riesenfan von Star Wars gewesen. Ja, und danach kamen halt auch immer andere Filme, auch vor allem 80er-Jahre-Filme auch immer, auch die Goonies und Gremlins und was jetzt vielleicht auch nicht so Sci-Fi ist, aber ich mag halt dieses Genre, dieses, halt andere Welten zu besuchen, auch die Aufnahmen immer von dem All und auch die Ideen, die sie haben von verschiedenen Planeten mit verschiedenen Kreaturen, die man sehen kann. Und das ist halt echt interessant und da war Star Wars wirklich so der Start.
Ja, ich bin tatsächlich erst ein bisschen später dazu gekommen. Ich bin so erst in meiner Teenie-Zeit reingerutscht tatsächlich. Also ich bin nicht damit aufgewachsen, aber ich habe mit einer Serie angefangen. Ich habe dann mit Doctor Who tatsächlich angefangen und dann bin ich auch in diese ganzen Star-Wars-Filme reingerutscht und jetzt bin ich da irgendwie voll drin plötzlich. Ich dachte mal, das wäre gar nicht meins und jetzt liebe ich es einfach. Und auch ja, Star Wars, Doctor Who, Star Trek habe ich dann auch angefangen, durch meine Mom dann tatsächlich zu schauen und ja, genau.
Ja, bei mir, ja, wie soll es anders sein? Star Wars irgendwie. Aber da habe ich eine ganz gute Anekdote noch. Und zwar war es der dritte Teil irgendwie. Und ich hatte Angst vor diesem Film. Ich weiß gar nicht warum. Ich war noch klein irgendwie und hatte Angst vor diesen Aliens und habe mich dann bei uns im Flur irgendwie hingekauert auf einer Matratze und habe immer mal so vorbeigelugt, so irgendwie, ne? Und der Fernseher war gefühlt 10 Meter weiter entfernt eigentlich. Also ich hatte vorher noch Angst, aber ich habe mich dann so darin verliebt irgendwie. Es war wie so ein, ja, wie so ein, so eine Hassliebe irgendwie, die sich dann entwickelt hat. Ja, da könntest du recht haben, so eine Hassliebe. Und ja, dann ging es bei mir also weiter mit den anderen Teilen. Und wie du schon sagtest, ich mag es einfach in dieser Welt zu leben irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, darin zu leben irgendwie. Und das,
ich glaube, das ist nicht so cool.
Sci-Fi aus.
In so Sci-Fi-Welten zu leben.
Die kochen auch noch mit Wasser und müssen auf den Lokus.
Geht das so mit Wasser kochen im Weltraum?
Also ich meine, du kannst dir das Kochen sparen, wenn du an Star Trek denkst. Da gibt es einen Replikator. Du sagst einfach, was du willst und du hast es. Also ich meine, es hat auch durchaus seine Vorzüge.
Oder die blaue Milch zum Beispiel, ne?
Ja, ist auf jeden Fall besser als die grüne Milch in Teil 7. Oder Teil 8, sorry. Das war nicht so appetitlich.
Da kannst du den ganzen Film vergessen. Nicht nur die Milch.
Was ist denn... Du bist ja hier der Älteste.
Ja, offensichtlich. Wobei, viel jünger bist du auch nicht, du Arsch. Wie alt bist du? Also, mit Anfang 20 kann ich leider nicht dienen. Ich sehe zwar jünger aus, als ich bin, aber ich bin jetzt auch schon 36. Sollen wir jetzt darüber sprechen, wie ich zu meiner Liebe zu Trashfilmen gekommen bin? Ich glaube, das können wir ganz klar den Privatsendern zuschreiben, die ja in den 90ern, also mit dem fällt ja mehr oder weniger mit dem Fall der Mauer, danach sind die Privaten groß geworden. Meine Eltern selbst waren so, das war so eine 68er-Generation, Kinder der 68er-Generation, die natürlich außer Arthouse und Bildungsprogramm im Nachmittagsfernsehen nichts zugelassen haben. Aber ich hatte noch Großeltern und diese Großeltern hatten Zugang zu den Privatsendern. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mich dann Wochenends immer vor die Glotze zu hängen und mir da die ganzen Schinken anzugucken. Man muss auch wirklich sagen, dass die Privaten damals, Ende der 80er, in den frühen 90ern, diese ganzen Sachen zum größten Teil noch uncut rausgehauen haben.
Sie haben es auch mal irgendwie geschafft, irgendwelche Horrorfilme zur Kinderstunde zu senden, nachmittags zu senden, ne?
Ja, obwohl das waren dann schon eher so Adventure-Filme, wo man sagen kann, okay, Freigabe ab 12 ist
nee, ich glaube, die haben doch einmal aus Versehen Halloween ausgestrahlt.
Ja, kann auch mal vorgekommen sein. Aber die haben halt wirklich so Sachen wie hier Nacht der reitenden Leichen und so weiter, Dr. Jiggles, Sachen, die wirklich in Deutschland auf dem Index standen, haben die da ziemlich unbefangen dann einfach. Hildes wilde Horrorshow hieß sie, glaube ich, dieses Format. Heute gibt es halt nur noch diese Kalkofe, dieses Kalkofe-Zeugs, womit ich persönlich nicht viel anfangen kann, weil die diese Filme eigentlich zerschandeln, indem die da die ganze Zeit noch drüber labern.
So wie wir jetzt.
Aber wir gucken uns erst die Filme an und labern dann drüber, weil es was anderes. Ich will ja den Film sehen, ich will ja nicht die ganze Zeit von Kalkofe die Schnauze sehen. Gut, aber das ist das dazu. Also das hat quasi für mich so den Startschuss gegeben, den Schlussschuss.
Den Startschuss,
den Schlussschuss. Der goldene Schuss wahrscheinlich auch. Ja, also insbesondere, ich habe auch so ein Faible für Barbarenfilme, also diese Lou Ferrigno-Filme, diese Hercules-Streifen oder Sindbad, Herr der Sieben Meere. Das sind halt, oder dieser Hulk-Film, so, das sind die Sachen, die ich einfach geatmet habe und ja, heute eigentlich auch immer noch tagtäglich fast konsumiere. Erlaubt meine Arbeit halt auch ins Geil. Ich kann immer beim Arbeiten so mir meine Sachen reingucken. Und eventuell dann auch die Figur dazu machen, die passende. Jetzt zu dir, Olli.
Zu mir. Also bei mir war es tatsächlich auch, ich kann auch nur mit Star Wars dienen, aber ich glaube, ich habe zuerst den Ewok-Film gesehen. Also das war so meine erste Begegnung als kleines Kind mit Sci-Fi. Ich finde den auch gar nicht so schlecht. Ich weiß auch gar nicht, warum der so gehatet wird eigentlich.
Ein schöner Kinderfilm.
Ja, das sind nicht meine Ewoks.
Ich habe den tatsächlich auch noch nicht geguckt. Ich habe immer nur mal gesehen, aber ich weiß nicht.
Der ist auch gar nicht mehr so billig.
Okay. Also ich in der Videothek habe ich immer rumstehen
sehen. Wo?
Innsbrucker.
Nee, Videothek.
Videothek. Also, Mann, ja, die gibt's auch noch. Manchmal bekommst du da richtig VHS? Geile Filme. Nee, das war's.
Betamax.
DVD. Aber ja, lass die Videotheken nicht aussterben.
Ja, wie gesagt, Star Wars und dann so Sachen so. Da habe ich zum ersten, ist glaube ich die erste Rolle von David Hasselhoff gewesen. Star Crash. Ist quasi auch so ein Bootleg von Star Wars und Star Trek quasi. Ja, und nicht zu vergessen, Flash Gordon.
Ja, Klassiker.
Ja. Das ist ja auch so typisches ARD-ZDF-Programm früher gewesen.
Wirklich?
Ich meine, ja.
Meinst du das nicht mit dem Privaten durcheinander?
Da gab es doch keine Privaten.
Also ich glaube, so dass staatlich geprüfte Sender den Trash für sich entdeckt haben, das kam erst mit der Arte. Aber ich kann mich auch vertun. Es kann wirklich sein, dass sowas damals auch schon...
Es gab doch nur ARD-ZDF und das dritte Programm.
Ja.
Damals.
Ja, da, ganz damals.
Olli kommt noch aus der Zeit, da gab es kein Privaten.
Da gab es auch noch Testbild. Wohlgemerkt, da war dann einfach Sendeschluss irgendwann.
Stimmt, Sendeschluss.
Das Bild kennt ihr gar nicht mehr, ne?
Geil, wir brauchen einfach mich. Heute nur Witze über die Jugend machen. Das ist
naja, ich kenn's noch vom Gewitter, ne? Naja, wenn der Blitz irgendwo einschlägt, dann sieht man immer das Testbild, weil die Leitung irgendwie tot ist.
Aber daher kenne ich nicht das letzte Testbild.
Also ist
vor drei Jahren
ist so abgeschaltet ist so ein bisschen worden? So, wenn's WLAN nicht funktioniert bei euch so. So war es früher.
Ja, kann trostlos sein. Ich weiß nicht mehr, was du anfangen sollst.
Aber kommen wir da, also kannst du was mit Star Wars anfangen eigentlich?
Ich kann eigentlich eine ganze Menge mit Star Wars anfangen, aber wahrscheinlich nicht so viel wie alle anderen. Also das ist eigentlich, nein, kann ich auch wieder nicht sagen. Also die Filme sind natürlich unstrittig gut. Insbesondere natürlich Episode 1 bis 3. Das ist natürlich ganz fantastisch, was die sich da aus den Fingern gesaugt haben. Nein, also kann man natürlich so stehen lassen, dass die ersten drei, wohlgemerkt jetzt in der zeitlichen Abfolge, die ersten drei.
Also wenn ich, wenn ich von 1 und 3 rede, dann rede ich von den ja. Von der Original.
Von den Klassikern,
von genau. Von der originalen Trilogie.
Ja.
Weil diesen Schwachsinn hat sich ja irgendeiner damals ausgedacht, dass das auch immer dann 4, 5 und 6 ist.
Ja. Also es soll ja auch nach wie vor noch Leute geben, die Filme bis heute nicht gesehen haben.
Ja, ich kenne auch Leute, ja. Also wirklich, die existieren.
Ja, es ist verrückt. Also ich frage mich, wie man da überhaupt drum herum kommt, weil dieses Star Wars-Ding ist halt so omnipräsent. Wobei, ich kann es schon wieder nachvollziehen, weil mir gehen diese ganzen Game of Thrones und Serien-Junkies auf den Sack. Hatte gedient. Nee, habe ich nicht. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Dass man dann einfach so aus purem Protest sagt, ich gucke mir den Kack nicht an, wenn mich alle damit volllabern. Und dadurch, dass Star Wars Bettwäsche, Star Wars Zahnbürste, Star Wars Pappbecher, Star Wars Butterbrotbox, weißt du, überall ist nur Star Wars, dass man dann einfach sagt, so, nee, du, ich fress den Scheiß jetzt nicht mehr.
Danke Disney.
Ja, danke Disney. Danke Merkel.
Also, Arschloch. Also leben wir dann doch eigentlich im Star Wars Universum, oder? Wenn wir den ganzen Merch haben. So Brotboxen und dann leben wir doch eigentlich.
Das gibt's ja im echten Star Wars Universum überhaupt nicht.
Ja, denkst du, aber bei Spaceballs gibt es das, ne?
Ja, das ist richtig.
Sollte das,
ja.
sollte das eine Überleitung schon sein? Glaubt ihr, es gibt so irgendwo im Todesstern, gibt es da irgendwie so einen Merchandise-Shop, wo dann so von normalen Menschen so Actionfiguren gibt, so eine
Luke-Figur? Bestimmt, der Luke hat doch auch hier schon mit seinem Spielzeug da.
Meinst du so, der größte Sammler ist da wahrscheinlich dann Kylo Ren, ne? Der hat da auch diesen,
ja,
den Helm da irgendwo gekauft.
Ach, bestimmt, gibt es so einen Shop. Wo die jetzt
dann auch so einen Imperator.
So rechts so im Todesstern, einmal rechts und dann wieder links. Und dann steht da irgendwie einer so von der Mos Eisley Band, steht dann da angeheuert und verkauft dann Actionfiguren von Uhura.
Vielleicht gibt es dann so eine Imperator.
Vielleicht machen die auf dem Todesstern auch so Star Trek Binge-Watching oder so Partys.
Das kann sein.
Man müsste das mal weiterdenken. Vielleicht sind das ja alles.
Vielleicht haben die den Replikator übernommen.
Vielleicht sind die ja auch Star Trek-Fans eigentlich im Todesstern. Deswegen gibt es den ja auch nicht mehr.
Aber was
Spoiler.
Was haltet ihr von den ganz neuen Teilen? Also ich muss ja sagen, also ich mag die Sequels, die Prequels. Ich kann nachvollziehen, warum die Leute von den Originals den hassen. Aber ich muss sagen, ich hasse jetzt die Neuen. Vor allem 8. Also was Ryan Johnson da angestellt hat mit dem 8., dass dieses Konzept, was J.J. Abrams im 7. Teil hatte, eigentlich komplett in die Tonne geschmissen hat.
Ja, der hat mal schön gesagt, fick dich, ich mach, was ich
das
will.
Ist, ja, und jetzt kommt wieder J.J. und ey, ich bin so gespannt, was die Leute machen. Aber wie findet ihr jetzt die...
Es ist tatsächlich auch so, ich habe mir eigentlich mal jede DVD-Veröffentlichung direkt oder Blu-ray-Veröffentlichung direkt immer gekauft. 8 habe ich bis jetzt immer noch nicht gekauft.
Für 26 Euro.
Ja, auf 4K HD, obwohl ich gar keinen HD-Fernseher habe.
Habt ihr den Solo-Film gesehen?
Ja, den fand ich sehr gut. Solo fand ich einen sehr guten Film, hätte aber auch nicht Star Wars drüber stehen müssen. Das hätte einfach auch ein Space-Western sein können.
Ich glaube, du bist der Erste, von dem ich höre, dass er den gut findet tatsächlich.
Ja, ich war alleine in den Gropius-Passagen.
Olli geht immer alleine ins Kino.
Im Kino. Und ich war wirklich auch alleine in dem Saal. Natürlich habe ich mir eine teure Karte gekauft. Ich
Solo geht man solo.
Der erste Massenapplaus für den Gag.
Wie du sagtest, das ältere Semester, die mit den ersten dreien in der zeitlichen Abfolge groß geworden sind, die hassen die neueren, wie du sagtest, die hassen ja im Prinzip sowieso alles. Das ist halt diese Generation von Wut- und Hassbürgern,
ja,
die grundsätzlich eine unsägliche Wut auf alles haben, was neu ist und was Neues mit ihrem als das ihr Definierte machen. So, da kannst du denen ja hinsetzen, was du willst. Du könntest jetzt Filme machen im Geiste dieser ersten drei. Da würden die sich immer noch aufregen. Mhm. Zu Episode 7 und Episode 8. Episode 7 fand ich mehr so, ja, okay, ich war unterhalten. Und bei Episode 8 hatte ich wirklich erstmalig wieder das Gefühl, dass es noch Hoffnung gibt im Star Wars-Universum.
Ehrlich?
Ja, hatte ich eine neue Hoffnung.
Nee, wirklich. Also ich fand es wirklich da waren natürlich jede Menge bescheuerte Elemente dabei, wie dieser Tittenelefant da, dieser Tittenseeelefant, wo die dann da mit der Flasche dieses Zeugs absaugen. Andererseits ist das eben schon wieder so over the edge, dass die da ja vielleicht mit diesem Wutsemester spielen, ja, dass die genau wissen, wir bringen das und die regen sich auf. Und das ganze Internet ist voll mit Hasstiraden und alle lesen das und denken sich, oh Mann, wir müssen den sehen, wir müssen den sehen, wir müssen den sehen. Also das ist am Ende des Tages vielleicht auch einfach nur schlaues Marketing, solche Elemente da unterzubringen. Und jetzt insbesondere diese Insel, ja, dieses Konzept dieser Insel, wo du Lightside und Darkside wirklich gebündelt an einem Ort hast, wo dann ja auch Ray runtersteigt, um sich zu erkennen letzten Endes. Das fand ich super, das fand ich total gelungen. Ich war dann mit einem Kumpel da, der sagte, das ist ein Scheiß, wieso spiegelt die sich denn da? Ja, weil das die Antwort auf ihre Frage ist, da ist nichts außer sie. Also ich fand den super. Da hat mich bisher auch noch keiner vom Gegenteil überzeugt.
Ja, nee, also mich hat es einfach nur aufgeregt. Vor allem, wie sie da guckt und dann mit dem Schnipsen, das hat mich eher an Black Swan erinnert, als sie sich im Spiegel gesehen hat.
Ist auch ein guter Film, Black Swan, wenn die davon Elemente nehmen, also
ja,
bitte.
Ja, ich liebe diesen Film, aber das gehört für mich so zu Star Wars, so mit den Klatschen, aber das fand ich auch schon im 7. komisch, als sie dann das Lichtschwert von Luke angefasst hat und sich der ganze Raum dreht und ich keine Ahnung, das war halt für mich in dem Moment kein Star Wars Feeling mehr, weil
es was Neues war. Oh mein Gott. Ich kann damit nicht umgehen.
Ja, so ein bisschen schon, weil man das halt von den alten Teilen halt immer so ein bisschen gewohnt war, dass es halt, ich sag mal, in Anführungszeichen realitätsnah war. Und dann kommt plötzlich so
dieser... Also sobald es irgendwie realistisch wird und so ein bisschen down to earth, das ist nicht mehr mein Star Wars.
Oder halt auch mit Snoke. Im 7. Teil wird der, so, oh Gott, wer ist Snoke? Was macht er? Wie ist er an die Macht gekommen und im 8. Teil 5 Minuten und weg.
Na immerhin, das, nicht wie Darth Maul, der einfach mal, weiß ich nicht, vielleicht eine Nettozeit von 6 Minuten hat und dann ist er platt und er wird nicht mehr gesehen.
Aber ich denke, wir wissen wahrscheinlich...
Spoiler, er ist wieder da.
Ja, ich würde sagen, er ist ja wieder da, er ist nicht tot.
Ja, aber das sehen wir ja damals nicht. Im 9. Teil, ja, wollte ich gerade sagen. Also ich finde ihn so interessant. Vielleicht hat er auch noch eine dunkle Geschichte und ich glaube auch, dass er eigentlich aus dem Outer Rim kommt irgendwie.
Wer jetzt?
Der Snoke.
Ach, Snoke.
Weil es gibt in den Büchern, ich habe diese Aftermath-Bücher gelesen.
Disney sagt, gibt keine Bücher mehr.
Naja, das sind ja die Bücher von Disney auch gewesen. Okay. Und da hieß es dann, da hat das auch auf einmal alles Sinn gemacht, ne, was im 7. Teil passiert ist mit dieser Schlacht auf Jakku, die ja mal gewesen ist. Und das wurde dann in den Büchern erklärt, was da genau passiert ist. Und da hieß es dann auch, dass Perpetin irgendwie die Idee hatte, den äußeren Rand zu erkunden, weil er da irgendwelche, ja, irgendwie Macht gespürt hat, die da aus dem äußeren Rand kommen. Und ich vermute mal, das war Snoke, denke ich mal.
Ja, aber man kann eigentlich seine Geschichte jetzt überhaupt nicht mehr erfahren, weil, ja, dann wie John schon gesagt hat, innerhalb von 5 Minuten war der Typ halt tot. Und ich dachte so, das kann noch nicht alles gewesen sein, das kann es nicht sein, aber es sieht gerade irgendwie schon danach aus. Fand ich sehr enttäuschend, muss ich sagen, mit Snoke auch.
Die Geschichte. Ja, da bekommen wir eine schöne Romanze jetzt.
Ich glaube, man hat ja von dem Emperor auch nicht viel gewusst. Das war auch einfach nur irgend so ein Typi. Und da hast du auch nicht immer...
Also naja, wobei, du hast doch gewusst, dass er mit seinen Machtspielchen in der Politik in den ersten 3 Teilen irgendwie...
Ja, Moment. Ja, gut. Aber ich rede, du hast jetzt mal...
Ach so, vom 4. Ja, das genau. Ist dann wieder die Generationssache.
Genau. Ne? Ja, genau. Und die haben ja dann auch nicht viel gewusst. Also wenn du im 1. kam ja wohlgemerkt ja gar nicht vor.
Ja.
Episode 4. Wir müssen uns auf irgendwas einigen. Sagen wir jetzt den 1. Sagen wir Episode 1 für den 1. oder Episode 4 für den 1. Wir sagen Episode 4 für den 1.
Wenn du das sagst.
Da kommt der ja gar nicht vor. Und im 2. da ist er dann plötzlich da, aber du hast ja auch noch überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt für ein Typ ist. Du bleibst total unbefriedigt da sitzen. Trotzdem würde keiner von den Star Wars Opis sagen, dass das ein scheiß Film ist oder dass der Charakter da viel zu kurz kommt und dass mir das ja voll auf den Keks geht, dass der so viel Potenzial hat, was überhaupt nicht ausgebaut wird. Das weiß man ja noch gar nicht. Also vielleicht kommt da ja noch was. Da wird mit Sicherheit noch was kommen.
Okay. Aber ich habe noch tatsächlich eine Frage auch an euch. Was ist denn eure Theorie zu Rey und Kylo Ren?
Ja, das ist ja klar. Das heißt auch König und Königin auf Spanisch, oder was? Rey?
Rey ist eigentlich König, ja.
Ja, also genau. Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, da wird noch irgendwie, das wird wahrscheinlich dann die neue Blutsader, ne? Die neue blaue Blutsader.
Ja, also das heißt von Naboo, oder wie?
Wie von Naboo, ne? Die gründen irgendwie ein neues Adelsgeschlecht.
Also du meinst, die sind einfach nur so, da ist so die Liebe und das ist die Verbindung.
Ja, das wird wahrscheinlich schon irgendwas mit Midichlorianern dann auch zu tun haben, dass die genetisch auch verwandelt sind. Naja, ich weiß es nicht. Da wird, also in welcher Form das jetzt stattfindet, schwer abzulesen, aber ob die schon verwandt sind, dann am Ende wie Luke und Leia, so, das könnte natürlich ein Szenario sein, aber ich glaube eher, dass die... Ja, dass das ein Liebespaar wird, ne?
Ich würde ja lustig finden, wenn die sich im nächsten Film halt küssen und dann das auch Bruder und Schwester sind.
Ja. Wie, was, aber Lu, ach ja, doch, die haben ja geküsst. Aber das war mehr so ein Schulmädchen-Reports-Kuss. So.
Aber sie haben sich geküsst. Raus hier.
Ja.
Was hattet ihr von der Theorie, dass Rey vielleicht ein Kenobi sein könnte?
Weil Schwachsinn.
Schwachsinn? Glaube ich
also
auch nicht.
Das ist ja auch wirklich was mir gefällt, so dieses proletarische Element. Was, ich meine, bei den ersten dreien, da ist es ja diese blaue Blutslinie. Ja? Es sind halt Adelige, es ist ein Königshaus, also es ist ein Stand, ein Ständewesen. Und dass dann jetzt plötzlich aber so eine Olle kommt, die im absoluten Dreck groß wird, ja, auf dem dreckigsten Shithole des ganzen Universums, aber trotzdem Jedi sein kann. Und wie ja auch am Ende von Episode 8 der Jaus, der da diesen Stall auskehrt, den Viehmist rausholt, ja. Der offensichtlich dann auch irgendwie The Force is with him, da siehst du es ja schon.
Du meinst diesen Ring, ne?
Dass nämlich, dass auch Ritter versteckt sein können in völlig normalen Durchschnittswesen. Also dass das überhaupt nichts mit Züchtung zu tun hat, sondern völlig willkürlich an irgendwelchen Punkten im Universum entsteht. Also dass es irgendwo auserwählt
ist. Das ist geschickt gemacht von Disney, ne? Disney zeigt
wieder. Das haben die gut gemacht.
Du kannst auch, ein Held sein.
Jetzt wohlgemerkt, alle bashen immer Disney. Man kann Disney bashen dafür, dass die
einfach
im perversen Markt stehen. Aber die haben...
Ich meine, es ist ja geschickt gemacht von denen, dass die wieder den einfachen Mann da draußen und Frau, muss man jetzt...
Ja, da kann man sich mit identifizieren. Ja,
dass
absolut.
Man jetzt sagen kann, auch du könntest ein Jedi sein.
Also ich möchte jetzt nicht ins Fettnäpfchen treten, aber ging das nicht mit Anakin eigentlich schon los? Ich meine, der hat ja auch... Also ich meine, der kommt aus einer Sklavenfamilie.
Die heilige Mutter Gottes, ja. Der wurde ja empfangen dann, ne? Man konnte ja letztens... Ist ja wie bei Maria, wie bei die war Jesus. Ja auch mehr so Pleb, ne? Hat dann aber trotzdem den Heiland geboren. So genau, so war das da dann auch. Also irgendwo nimmt das dann seinen Ursprung, ja.
Hat aber auch dieses vom Rags to Riches irgendwie wieder, da ging es eigentlich schon los.
Ja. Ja, du hast schon recht, das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es dann ja, wieso ist das dann eigentlich eine Prinzessin? Das sind ja dann einfach auch nur noch irgendwelche Gewaltherrscher, die behauptet haben, so, wir sind jetzt hier die Herrscher der Galaxis.
Sind das
dann vielleicht, kam die Darkseid und wollte für Kommunismus sorgen.
Vielleicht brauchen wir noch ein anderes Prequel, wie die eigentlich da die Skywalkers zu ihrer Macht gekommen sind. Vielleicht haben die ja...
Vielleicht wird das mehr so ein Daily Soap-Ding, die ja. Skywalkers.
Die Skywalkers.
Ja, wird eine Disney-Plus-Serie.
Ja. Oh, würde ich gucken. Würde ich auf jeden Fall einschalten.
Apropos Disney-Plus-Serie, was haltet ihr jetzt davon, dass eine neue Rogue-One-Serie rauskommt?
Hast du schon gehört?
Also,
stand im Internet.
Weil Rogue-One habe ich auch noch gar nicht... Nee, ich habe mich ja nicht belesen vorher. Ich habe ja immer keinen Bock, keine Zeit. Den Rogue-One-Film übrigens, der fand ich auch sehr gelungen. Same. Zu der Serie kann ich nichts sagen. Also ich habe auch die anderen Serien alle nicht gesehen, die animierten.
Ja, also hast du Bock oder so eher gar nicht?
Ich bin einfach kein Serientyp. Ich will, von mir aus können Filme über mehrere, kann eine Saga entstehen über mehrere Filme, aber ich kann nicht ununterbrochen eine Serie gucken über mehrere Episoden, da wäre ich bekloppt. Das geht einfach nicht. So viel Zeit habe ich nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich habe gehört, wo du ja Game of Thrones erwähnest, die haben von Game of Thrones die Autoren gekauft, tatsächlich Disney. Und ich vermute mal, dass man das jetzt für diese Serie nimmt, die du angesprochen hattest. Aber da du ja nichts mit Game of Thrones am Hut hast...
Gar nicht, leider nein, leider gar nicht. Ich habe es mehrmals versucht, reinzukommen.
Ja, aber du hast auch schon recht irgendwie. Also dieses ständige, ja, dann muss ich jetzt nochmal und jetzt nochmal... Und dann bin ich auch so ein Typ, der sagt, eigentlich würde ich die Bücher gerne weiterlesen bei Game of Thrones, aber da kommt einfach nichts. Ja? Ich finde es so schade, dass er nicht weiterschreibt, weil ich finde das immer viel schöner manchmal als irgendwie eine Serie oder ein Film.
Wahrscheinlich, weil er einfach nur noch angewidert ist von der restlosen Vernuttung und überhaupt keinen Bock mehr hat, daran noch irgendwie zu partizipieren. So.
Ja, so viel kluge Wörter heute. Bin ich von dir gar nicht gewohnt.
Vernuttung und Partizipation in einem Satz.
Ja. Ja, also ich glaube aber jetzt auch, um nochmal auf Solo und Rogue One, also die ganzen Standalone-Filme zurückzukommen, ich glaube nach Solo haben sie jetzt erstmal keinen Bock mehr Standalone-Filme
zu machen.
Das fand ich,
also sie haben da halt ordentlich Moneten in den Sand gesetzt mit Solo, deswegen haben sie keinen Bock mehr.
Und es war ein Film, also ich wollte ihn nicht, jeder will einen Kenobi-Film und die machen keinen und dann nein, wir machen jetzt einen Solo-Film. Das war auch tatsächlich der erste Star Wars oder so Star Wars Story quasi Teil, auf den ich einfach null Lust hatte. Also wo ich auch gesagt habe, dafür gehe ich jetzt auch nicht ins Kino. Sorry, darauf habe ich einfach gar keine Lust und das war das allererste Mal so.
Was sagen denn die zahlreichen Zuschauer? Habt ihr Solo geguckt? Also eher scheiße oder eher gut?
Geteilte Meinung hier, ne?
Oh, das gibt Ehestreit. Nee, ich muss sagen, Solo, echt, guckt euch, wer den noch nicht gesehen hat, guckt euch den an. Ich habe am Anfang erst gedacht, im Kino, sie hätten so, der wäre irgendwas mit dem Projektor kaputt, so, weil er spielt halt komplett im Dunkeln. Aber das löst sich schnell auf, warum das so düster ist da am Anfang. Deswegen dranbleiben, nicht beim Kino beschweren oder so. Der Film ist echt gut, der hat Potenzial. Ehrenreich heißt er, glaube ich, der gute Mann. Ist der jungen Han Solo sogar abzukaufen? Der neue Synchronsprecher in Deutsch kommt sehr nah dran an die deutsche Synchronstimme.
Also wer guckt denn sowas auch in Deutsch?
Ich gucke fast alles in Deutsch. Wir sind hier in Deutschland.
Also die Synchronstimme, die war wirklich gut. Und hier Aiden... war okay. Also bei manchen Bildern konnte man schon sagen, okay, gut, hätte der junge Harrison Ford sein können. Mhm. Aber von der Geschichte her, ich fand diese Love Story fand ich nervig, da mit dieser Emilia Clarke, die ging mir auf die Nerven.
Ja, die ist echt keine gute Schauspielerin, muss man leider sagen. Also.
Und dann halt auch mit, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, dieser
Lando.
Ihn fand ich gut.
Den fand ich so optisch auch voll aus,
aber
wie, ne?
Hier dieser Bösewicht da, der auch Vision hier bei Avengers spielt.
Wir wissen es.
Okay, gut.
Wird unten eingeblendet
den
im Video.
Den fand ich auch so, auch die Bösewichte fand ich langweilig und auch Emilia Clarke so am Ende dann, als sie mit hier Spoiler, Maul geredet hat, das fand ich so blöd. Nein, ich kann mir nicht erzählen, was passiert ist und lass mich in Ruhe und
mach dein Ding und hau hier ab. Und oh, das war einfach so, so anstrengend zuzugucken. Und auch mit Chewbacca so, oh ja, ich, was, wie heißt du? Oh nee, das ist mir zu lang, aber ich kenne nicht Chewie. Oh, das war so.
Ja, das ist aber genau Witze, die gerade bei der Generation Facebook gut ankommen, weil die sind halt schön platt und die Leute brauchen nicht mehr viel nachdenken. Die denken, heutzutage denken die Leute nicht mehr über Filme nach oder sagen wir mal, der Großteil der Leute, die setzen sich nicht mehr mit Filmen auseinander. Die wollen einfach bedröhnt werden. Die wollen, dass zweimal der Millennium Falke da durchs Bild zimmert und Chewie ist da und alles ist gut. Also der Film war halt auch, hat er versucht, massig Fanservice zu bieten, wo dann normalerweise eigentlich die Star Wars-Leute mega drauf abgehen.
Also, sorry. Wobei man auch sagen muss, dass man das Imperium ziemlich zurückgehalten hat, finde ich.
Das gab es ja noch gar nicht da.
Ja, es gab es noch nicht richtig, das Imperium, aber es war so in der Aufbauphase und dann hast du halt mitbekommen, es war präsent so, aber mehr im Hintergrund. Also es war noch nicht
das. Sie haben ja Leute rekrutiert erstmal in dem
Film. Ja, erstmal rekrutiert. Und das hat man auch gesehen und das fand ich ein lustiges Detail zum Beispiel.
Lustiges Detail, ich weiß nicht, ihr habt jetzt den Film alle gesehen. Ist euch das auch, ja du nicht. Du hast den Comic gelesen wahrscheinlich. Es gab bei dieser wo er sich da einschreiben lässt als Pilot, da läuft tatsächlich der Imperial March, den Werbespot als Hintergrundmelodie. Ja, ganz schönes Detail eigentlich.
Obwohl ja, es ja eigentlich auch Schwachsinn ist. Erinnert ein bisschen an Starship Troopers.
Geiler Film übrigens. Habt ihr Starship Troopers gesehen? Sind wir auch bei Sci-Fi. Starship Troopers hätten wir auch auswählen können eigentlich.
Habe ich mir auch gedacht im Nachhinein.
Aber Paul Verhoeven, ja. Super geiler Film. Habt ihr Starship Troopers jemals gesehen?
Was?
Ich gehe.
Wann ist der erschienen?
Das, Mitte, 94, 95?
98.
So spät?
98, ja, das ist 64. Ja, es war auf jeden Fall noch so ein Videothekenfilm quasi, finde ich.
Aber Verhoeven ist euch ein Begriff, Paul Verhoeven.
Robocop? Oder melden sich alte Leute aus dem Publikum?
Ja, der lief tatsächlich auch ab 18 in den deutschen Kinos, ja? Ja. Die Bombe der Streifen, ey, echt. Ja. Nee, ich bin nur wegen dieser Rekrutierungsszene darauf gekommen, wobei bei Starship Troopers ist es halt eine bitterböse Satire. Also das hat nichts mit diesem Märchen-Barbie-Universum zu tun, was da in Star Wars zusammengesponnen wird, wo man ja am Ende immer weiß, hey, wird alles gut. Weil das Gleichgewicht und so weiter, bla bla bla. Dieses Hippie-Gesäusel dann. Das spielt da keine Rolle, sondern das ist einfach eine eiskalte Faschismuskritik eigentlich auch, wenn man ihn denn richtig sieht. Viele haben ihn wahrscheinlich einfach damals nicht verstanden. Deswegen er da auch sehr unter Beschuss geraten ist, er würde Gewalt verherrlichen, aber wie das eben in Deutschland mit den Zensurbehörden so ist, die checken es halt nicht. Ne?
Ja, wahrscheinlich wurde er auch zensiert, nicht nur wegen Gewalt, sondern auch wegen Brüsten.
Ja gut, Brüste ging ja immer noch, aber also das... Da sind die Zensurbehörden nicht so hinterher gewesen. Es ist wirklich Gewaltdarstellung, was in Deutschland immer, wo die, glaube ich, immer Angst hatten, so, wir könnten, das könnte so das Nazi-Gen reaktivieren. Deswegen müssen wir jetzt die Kinder davor bewahren, mit solchen Bildern in Kontakt zu kommen.
Und sieht ja aus, uns ist auch was geworden.
Ja.
Aber die sind mittlerweile auch lascher geworden, glaube ich, dabei. Also die lassen mehr
zu, glaube ich. Ja, natürlich. Das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß.
Ja,
also wenn du dir den Index anguckst, was die in den 80er Jahren und in den 90er Jahren beschlagnahmt haben, du lachst dich kaputt, wenn du dir die Filme anguckst. Das kann wirklich nicht der Ernst von diesen Zensuraffen sein. Und dann solche Sachen wie diese Saw-Klamotten, wobei das jetzt nichts mit Sci-Fi zu tun hat, aber wo wirklich auch ein Ausmaß an Gewaltdarstellung einfach nur um der Darstellung halber so, geil, wir wollen einfach mal zeigen, was wir so zeigen können. Wie realistisch kann das denn noch aussehen? So, da ist nicht einer beigegangen, das ist völlig in Ordnung gewesen. Und irgendwelche Klassiker aus den 80ern liegen dann immer noch auf dem Index, sind uncut hier nicht käuflich.
Ich glaube, jetzt ist auch gerade Texas Chainsaw, der erste Teil, ist doch jetzt gerade vom Index gekommen.
Ja, die kommen jetzt ja alle runter.
Und da passiert ja wirklich nicht viel in diesem
Lächerlich. Film. Reitende Leichen, nach der reitende Leichen, auch immer eins meiner Lieblingsbeispiele. Das sind ja vier Teile, die in Deutschland alle kaputt geschnippelt gewesen sind. Da passiert ja nichts. Das sind halt Leichen, die nachts aus ihren Gräbern kommen und dann blonden Jungfrauen nachstellen und vielleicht mal so einen kleinen Schlitz in die Brust schneiden. Ja, das war zu viel. Das hat schon gereicht.
Aber wie gesagt, auch für die Hörer da draußen, Starship Troopers, absolute Empfehlung.
Ja, Wahnsinn. Ja, das wäre nämlich auch, wenn wir jetzt, ich weiß ja überhaupt gar nicht, was es hier thematisch gegangen wäre. Ich bin ja hier total blauäugig rein. Starship Troopers, Robocop wäre wahrscheinlich, so wären so meine Top 3 mit Manbok zusammen gewesen.
Terminator 2?
Ja, die kommen danach, aber meine Top 3 wäre das gewesen. Terminator 1 finde ich ja eigentlich fast noch besser, weil der diesen Grindhouse-Vibe noch hat. So. Ja, Terminator 2 ist natürlich ein super Film, da sind ganz andere technische Möglichkeiten schon. Also der ist ja maßstabsetzend gewesen, der Film. Aber den eigentlichen Maßstab hat der erste gesetzt.
Den habe ich, aber auch, glaube ich, immer nur so beiläufig
gesehen. Ja, genau, ja.
Ich persönlich habe auch nur den zweiten gesehen.
Ja, das ist natürlich...
Und,
also
das, und den neuen mit Emilia Clarke, aber den würde ich niemandem empfehlen.
Also das wäre jetzt der ungefähr war, genauso, als wenn ich jetzt nur Episode 1 bis 3 geguckt hätte.
Ich...
Du okay. kennst eigentlich, also der gesamte Kosmos erschließt dich ja für dich auch erst, wenn du auch den ersten kennst.
Ich glaube, ich habe nur die schlechten gesehen. Ich hab mit Christian Bale habe ich den auch noch gesehen.
Ja, dieser Genesis,
war,
ne?
Ja, den habe ich
ja, aber waren also nicht. Das, was die danach gemacht haben, Rebellion der Maschinen war ja der dritte, der war okay, aber die haben natürlich, ich meine, was willst du nach dem zweiten noch machen? Mhm. Also was will man nach dem ersten und dem zweiten noch machen? Der erste hat von der Story den Maßstab gesetzt, der zweite von den Effekten her kann man natürlich noch ein CGI-Gewitter abfackeln, aber du kommst halt.
Naja, vielleicht bei dem neuen. Vielleicht bei dem neuen, der jetzt.
Ach ja, kommt ja wieder einer, ne?
Ach ja, mit Arnie. Arnie ist back.
I'll be back.
Alle sind zurück.
Nicht mehr in der Politik wie deinem Film.
Ja, also der muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Nächsten Monat ist, glaube ich, auch ein Fan-Meet and Greet mit Arnold Schwarzenegger in München. Kostet auch nur 3.000 Euro für ein Foto.
Wow. Wie kannst du dann mit dem da Kaviar essen oder was?
Nö, der steht dann da und dann kannst du
für 3000 Euro.
Foto und Autogramm.
Ja, dann einen guten Schnitt, ey.
Also dem Herrn, entweder hat er irgendwo investiert. Also bei 3000 Euro kann ich sagen, dem Mann geht's nicht mehr so gut.
Aber wo wir beim Thema Arnie sind, der hat ja durchaus auch solide Sci-Fi-Streifen gemacht, jetzt unabhängig von diesen, also er hat sie natürlich nicht gemacht im Sinne, dass er da irgendwie was zu beigetragen hätte, außer dass er eine relativ stoische Rolle da durchschiebt. Aber Total Recall beispielsweise, wo es ja auch ein Remake gab.
Gibt es auch Brüste, da gibt es sogar drei Brüste, ne?
Ja, ja. Und
an einer Frau.
Man, The Running Man ist halt auch so ein Ding da noch, war auch ziemlich fett. Eraser. Eraser war auch Sci-Fi, oder? Doch, das hatte so deutliche Sci-Fi.
Aber der beste Schwarzenegger-Film ist ja da mit dem Teufel.
End of Days?
Ja, End of Days ist der beste Film mit
Schwarzenegger. Ja, der war unterhaltsam, aber ist halt kein Sci-Fi.
Nö, aber wo wir wohl gerade bei Arnie waren.
Guter Mann, würde ich wählen.
Also, kommen wir doch mal zum zweiten Block unseres Podcasts. Und zwar ihr habt euch ja einen Film ausgesucht,
ja,
den ich übrigens nicht wusste. Also es ist nicht der Film, den ich gesagt habe.
Nicht Star Wars?
Nein.
Nicht Star Wars?
kommt nah ran, Spaceballs.
Der ist ja auch unstrittig. Das ist
ja von Kritikern für rotten erklärt und so eigentlich dann doch ein Klassiker, finde ich. Also, kennt ihr doch. Okay.
Müsste jeder kennen, ne?
Ihr habt alle, ne? Alle. Fünf, die
hier. Also, ihr müsstet immerhin den Spruch kennen: Durchkämmt die Wüste!
Ja, also Spaceballs, wir haben uns natürlich dafür entschieden, weil wir auch, wie gesagt, riesen Star Wars-Fans sind. Und das war halt auch mit einer der Filme, den mir mein Vater sehr früh gezeigt hat. Und ich finde halt einfach den Humor so genial, was Mel Brooks da gemacht hat. Das ist halt, finde ich auch nicht nur so eine einfache Parodie jetzt von den Star Wars Filmen, auch einfach aus dem Grund, dass George Lucas da auch mitgearbeitet hat. Da ist die Millennium Falcon drin, sie haben nicht benutzte Szenen aus dem vierten Teil mit drin und auch Lord Helmchen, also diese Darstellung von dem Witzen und hier wahnsinnige Geschwindigkeit. Auch mit Star Trek, dass sie Star Trek so ein bisschen durch den Dreck ziehen, was ich persönlich ganz gut finde. Es ist
Wo halt kommt dieser Hass her? Wo kommt einfach dieser Hass?
Auch vom, also mein Vater liebt Star Trek und ständig auf Tele 5 und Raumschiff Enterprise und den ganzen.
Wollen wir Freunde bleiben oder willst du?
Das ist, sorry.
Aber Star Trek, finde ich, geht gar nicht.
Aber kommen wir mal zurück zu eurem Film. Kommt.
Ja, wie gesagt, Mel Brooks, der ja auch hier Robin Hoods Helden in Strumpfhosen gemacht hat, der oder halt auch Frankenstein Junior. Ich finde halt seine Machart von den Parodien so genial, dass er trotzdem, dass er die so ein bisschen in den Dreck zieht, aber immer noch so ernste Jokes mit drin hat, die auch eine bestimmte Bedeutung haben. Oder halt auch hier Rick Moranis, den ja auch hier aus der kleine Horrorladen oder Liebling, ich habe meine Kinder geschrumpft, ich habe uns geschrumpft, keine Ahnung. Auch er als Schauspieler, wo ich echt sagen muss, dass ich es schade finde, dass er jetzt aufgehört hat.
Er ist wieder da.
Er ist wieder da?
Er wird nächstes Jahr wieder anfangen zu drehen.
Breaking News.
Ich bin lebende IMDb und Promi-News und Promi-Flash-Fan.
Was macht er?
Was dreht er?
Er ist noch nicht bekannt, aber er wird wieder aktiv werden. Ist natürlich, als erstes war er natürlich seine Amtshandlung, auf eine Convention zu gehen und Fotos für 180 Euro zu machen.
Was weiß der Olli?
Ich sage, ich bin Promi-Flash-Fan. Hello.
Krass. Oh, ich hoffe ja Spaceballs 2. nee, oder auch Lone Star, Bill Pullman, glaube ich, der auch hier bei Independence mitmacht.
Independence Day. Seine beste Rolle.
Wer, Bill Pullman?
Ja. Als Präsident.
Stimmt.
Der sich selbst in den Flieger setzt.
Das ist richtig amerikanisch.
Wohlgemerkt von einem Deutschen, der war der Film, ja.
Ich will, ja stimmt.
Ein ganzer Emmerich.
Ich würde da gerne jetzt auch mal so sehen, wie Donald Trump sich so in so ein Overall, so Tom Cruise-like, in so ein Overall zwängt, so. Dann diese Kappe aufsetzt, so. Und dann einfach nur gegen die Wand fliegt. Einfach gegen die Wand fliegt. Oder mit so einem Schleudersitz rausgeworfen wird.
Und hoffentlich auch. Würde ich Geld für ausgeben, um das zu sehen.
Ich wollte eigentlich nur sagen, also neben den ganzen schönen Anspielungen, die einfach immer mit so einem netten Augenzwinkern da waren, finde ich auch einfach super nett, wie sie sich selber auch so ein bisschen auf die Kappe nehmen und immer so die vierte Wand durchbrechen, indem sie selber mal sagen, wir sind jetzt in einem Film und das passiert jetzt im Film und das passiert jetzt und wieso passiert das jetzt? Ja, aber das ist jetzt der Film und oder wenn er auch zur Kamera schaut und dabei sagt, habt ihr das jetzt auch alle wirklich verstanden? So, also so mit dem Zuschauer auch interagiert neben dem auch noch die ganze Star Wars Merchandising-Geschichte auf die Schippe nimmt, die wir vorhin ja schon angesprochen haben, mit den Brotdosen und Toilettenpapier und
ja, das ist also irgendwie alles
so ein Running Gag eigentlich. Und das finde ich super schön, wie sie sich halt selber auch so ein bisschen im Augenzwinkern so.
Ja, und es ist immer noch irgendwie an dieser Grundstory dran von Star Wars, aber es erfindet irgendwie noch was dazu. Und das finde ich wirklich gut gelungen, dass man sagt, ja, wir machen das nicht nur nach, sondern wir machen es eigentlich noch verrückter alles. Irgendwie Master Joghurt oder so, wenn man von dem mal spricht sogar, der dann irgendwie den kleinen Master Yoda darstellen soll, aber völlig abgedreht, völlig shiny und hier Glitzer da, Glitzer hier und bla bla bla. Also wirklich wundervoll, finde ich. Irgendwie.
Ja, und auf jeden Fall John Candy als Waldi. Fand ich einfach genau, oder auch dieser Pizzamann, als ich den das erste Mal gesehen habe, oh, mir ist fast. Dieser
Pizzamampf.
Gott, das sieht so eklig aus. Aber man verspürt trotzdem auch irgendwie diesen Hass, den man auch gegen Jabba hatte.
Aber so habe ich mir Jabba eigentlich eher vorgestellt. Irgendwie so ein Schleimi, so ein bisschen wie von Ghostbusters. So. Weißt du, das wäre mein Jabba gewesen, ja? Oder was sagt ihr?
Was sagst du denn generell zu Spaceballs?
Ja, also man muss halt diesen Humor von Mel Brooks wirklich mögen.
Ich mag ihn halt nicht.
Ja, also
ich find mega scheiße eigentlich. Mal outen. Ich mag auch kein Monty Python. Das fällt für mich alles so in die... Schlagt mich, gibt mir Tiernamen.
Fettnapf Nummer 2 heute schon nach Star Trek.
Aber wie gesagt, das ist so für dieses Monty Python-Humor, ist auch für mich auch so ein Abklatsch von Monty Python eher so.
Von Mel Brooks
jetzt.
Ja, also ich,
ist britischer Humor ist es ja auch nicht wirklich, wenn man das so definieren will. Also witzigerweise war so Spaceballs, ich habe Spaceballs gesehen, bevor ich Star Wars gesehen habe. Echt? Wie gesagt, bildungsbürgerlicher Haushalt, meine Eltern, Monty Python stand natürlich im Regal, irgendwie so VHS.
Neben der Bibel?
Na Quatsch, Mann, 68er Generation, ey, ganz bestimmt keine Bibel, Alter. Höchstens Mao Zedong. ja, und also den durften wir sehen und ich habe den als Kind, glaube ich, auch gar nicht als so witzig empfunden, weil ich habe den Humor ja nicht wirklich gecheckt, weil du den Humor erst richtig checkst auf dem Hintergrund von Star Wars. Mhm. So, und ich wage mal zu behaupten, wenn es Star Wars nicht gäbe, dann wäre Spaceballs wahrscheinlich auch einfach nur ein mittelprächtiger nachmittäglicher Unterhaltungsschinken. Also,
der wäre es einfach lächerlich. Also ich finde, ja, der lebt davon, dass man lebt, Star Wars, genau, liebt.
Er lebt davon. Ja, er liebt ihn. Ja.
Oder es wäre vielleicht das neue Star Wars geworden. Und jeder hätte gedacht, wow, was für krasse Effekte.
Ja, dafür war er einfach zu abgedreht.
Ja, klar. Ja, das also, war
lustig auch. Ist ja auch so ein weiter, ist ja so ein, wie nennt man das, Spoof. Filme nennt man das, ne? Ist ja genau dasselbe wie mit Scary Movie passiert.
Ja, die finde ich auch fürchterlich, die Dinger, wirklich.
Ja, aber das ist ja diese
Kultur.
Ja, da gab es zu unserer Zeit auch in der Grundschule so einen Trend und ich bin da auch nicht mit draufgesprungen irgendwie. Die anderen meinten die ganze Zeit, was, du hast es nicht gesehen? Und jetzt immer noch Jordan sagt mir, was, du hast den noch gar nicht gesehen? Ich so, ja, ich habe eigentlich auch keine Lust irgendwie, es sei denn, ich habe wahnsinnig viel getrunken und kann darüber mir einen abfeixen.
Scary Movie-Filme jetzt.
Ja, genau. Ja.
Naja, du musst die ja auch alle gesehen haben, diese Streifen, die parodieren, wohlgemerkt, ne? Und du konntest immer genau sehen, so wie die Leute im Kino gelacht haben. Ah ja, alles klar, der hat den Streifen gesehen. So. Und wer nicht gelacht hat, hat ihn halt nicht gesehen. Oder man hat einfach nur mitgelacht. Gut.
Ja, also die funktionieren halt, diese Filme funktionieren halt nur, wenn du die Originale halt kennst.
Es gibt unendlich viele von irgendwie 5 Stück oder so, ne?
Ja.
Ja, und die ganzen Spin-offs davon auch noch. Also ich ab nach dem dritten habe ich den nur so halbherzig.
Sie haben auch, glaube ich, nachher irgendwann angefangen, die nur noch auf DVD direkt zu DVD zu veröffentlichen.
War der nicht hier mit diesen beiden Brüdern? Die haben die doch sogar gemacht, die ersten drei. Diese beiden schwarzen Brüder.
Die
Weems, ne, wie heißen die?
Waynes.
Ja, genau, die waren das doch, ne? Ja, die waren schon auch ganz lustig, wo die, Requiem for a Dream hat der doch auch gemacht, ja, eine von denen.
Kann sein.
Die haben ja durchaus auch ernste Filme gemacht irgendwann. Und da waren natürlich auch Sachen drin, wo ich mich dann auch bepisst habe, wo die da sich völlig bekifft mit diesen Screen-Typen unterhalten.
Was geht da?
So ein paar Sachen sind ja dann tatsächlich immer noch in Erinnerung geblieben. Ich muss greifen, nur einmal gesehen habe, ja, aber da habe ich mich ja dann doch auch bepisst.
Ich wusste mir, dass gerade das kam, diese Szene kam gerade mal wieder bei mir im Kopf. Ja. So, ich musste jetzt gerade anfangen zu lachen einfach.
Ja. Und da konnte ich mich sogar drüber bepissen, ohne den, obwohl den kannte ich ja natürlich, das ist ja schwachsinnig, aber ich hätte mich wahrscheinlich auch drüber kaputt gelacht, ohne den Film zu kennen.
Warst du bekifft beim
Gucken? Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Wie hat man sonst die 90er
überlebt?
Rumbekommen. War ja lange Zeit.
10 Jahre.
Und Spaceballs kann sich ja auch aus diesem Schatten des George Lucas-Universums ja auch nie wirklich entfernt haben und konnte dann natürlich auch Selbstständigkeit nie wirklich behaupten. Was anfängt mit diesen Figuren jetzt, ja, die da so als Gimmick in diesem Film waren. Und es gab ja dann auch wirklich Prototypen, weil das Interesse wirklich da war, diese Figuren zu machen, wo dann aber George Lucas gesagt hat, warte mal, jetzt wird mir das aber doch ein bisschen zu groß hier. Nee, das möchte ich dann lieber doch nicht. Und dann hat er wirklich verfügen lassen, dass das Projekt eingestampft wird, dass dann nicht größer, also es wurde dem Film ja auch in anderen Belangen noch gesagt, dass sie nicht großartig Merch dafür erstellen dürfen. Weil er wollte dann schon sicher gehen, dass sein Imperium da unberührt bleibt.
Aber
ja,
machst du. Es ist dann halt aber trotzdem dann immer noch interessant zu sehen, dass er auch mitgeholfen hat bei der Produktion, natürlich, dass er seine Special Effects Firma hier,
Magic,
da für die Special Effects mitgemacht hat, dass sie auch den Millennium Falcon zeigen können oder halt auch diese, als sie aus dem Kopf der Freiheitsstatue dann mit ihren Rettungskapseln rausgeflogen sind. Das waren ja wirklich ungenutzte Szenen aus dem vierten Teil. Also er hat ja schon mitgemacht und dann aber zu sagen, okay, wird mir jetzt dann doch zu groß. Ist dann schon krass. Aber das finde ich halt trotzdem cool, zu wissen, so, okay, George Lucas hat da wirklich mitgemacht. Also mitgeholfen, dass dieser Film dann überhaupt entstehen kann.
Die Verträge würde ich gerne mal sehen, wie viel Prozent er dafür bekommen hat.
Vielleicht hat er so ein Smiley irgendwie.
George Lucas macht nämlich nichts aus Nächstenliebe.
Mit Sicherheit nicht, nee. Also der hat ja vor allem, der Typ ist ja eigentlich nur ein begnadeter Unternehmer. Aber alles, was so das Skript, ich glaube selbst zu dem ersten Film, das Skript, so diese Urfassung, die er geschrieben hat, das war ja ein Fragment, komplett krut und rudimentär. Die mussten halt dann wirklich auch erst Leute ranholen, die sowas wirklich können. Das hat er dann beim zweiten und dritten dann auch gleich von vornherein gemacht. Der hat sich einfach immer nur die Leute rangeholt, die das richtig machen können. Und ich meine, das passt natürlich so sein Vorgehen, dass der immer nur sein Imperium, er ist nämlich das eigentliche Imperium, er ist nämlich der Imperator, ne? Wohlgemerkt, wo er das dann in Gefahr sah von irgendwelchen Raubkopierern oder aber meinetwegen dann auch von irgendeinem Mel Brooks Abklatsch, da hat er dann doch nasse Füße bekommen. Ja, das passt ja einfach so zu seinem geschäftlichen Habitus. So.
Aber kommen wir doch mal, ich bin König der Überleitung heute, kommen wir doch mal zu unserem Film.
Ja. Manborg kennt wahrscheinlich keiner.
Nö. Nee.
Keiner von euch auch nicht? Manborg. Also Mann und Cyborg.
Ja.
Ja, genau.
Da sind wir wieder.
Ja, gut, dann müssen wir den wohl zusammenfassen. Ich habe ja den mit Olli mir letztens angeguckt, weil Olli fragte mich, du hast mal einen guten Film. So, den man da auf dem Sci-Fi-Filmfest so in einem Moviefight.
Und der ist ja tatsächlich auf so etlichen Festivals gelaufen.
Also ja, der war wirklich erfolgreich. Also 2011 war das Release und 2012 ist der auf den ganzen Festivals, nee, sogar 2011 ist der auch schon auf den Festivals gelaufen. Das war ein Film, wohlgemerkt, mit einem Budget von $1,000. Verantwortlich dafür ist einer von diesem Astron 6 Künstlerkollektiv. Astron 6, sagt euch das was? Das ist ein kanadisches Regisseur- und Schauspielerkollektiv, die jetzt durch Father's Day einen Durchbruch hatten oder aber Kostanski persönlich mit The Void. Das war so ein Horrorfilm, der dieses Jahr lief. Kennt ihr auch nicht. Nee, nur Star Wars, ne? Ja, nur Star Wars im Kopf. Ey. Naja, auf jeden Fall hat er diesen Streifen von 2009 bis 2011 gemacht. 3 Jahre lang hat er dran gearbeitet, 60 Minuten. Und eigentlich alles komplett in Eigenregie.
Also eine einzige Person hat den ganzen Film gemacht?
Nein, er hat natürlich dieses Schauspielerkollektiv gehabt, die dann alle verschiedene Rolle gespielt haben. Das ist natürlich fast komplett vom Greenscreen entstanden. Wobei er natürlich die technischen Mittel, die sich ihm geboten hat, dann auch genutzt hat. Du kannst, also er ist halt so ein Streifen, der für mich anzeigt, dass du mit einem Budget von $1,000 heutzutage kleine Meisterwerke zaubern kannst. Der Streifen hat wohlgemerkt nur 60 Minuten, der hat aber auch einfach alles, was überflüssig ist, abgeschmissen. Zu der Story selbst, es geht um einen GI, der in dem letzten Krieg auf Erden fällt. Der letzte Krieg auf Erde ist wohlgemerkt Graf Draculon, der aus der Hölle seine Höllenkrieger auf die Erde führt, um sein ewiges Reich zu beschließen und dann die letzten Menschen, die sich aber gegen ihn stemmen. Und dieser GI fällt dann im Krieg und wacht dann als Cyborg wieder auf. Und wie sich dann so im Verlauf der Geschichte ergibt, wurde er gebaut von demselben Wissenschaftler, der damals die Welt zur Hölle, das Tor zur Hölle aufgestoßen hat. Und er wird nur gefragt, warum hast du das getan? Science! Also Wissenschaft hat es ihm befohlen. Also ich meine, inwiefern man das jetzt metaphysisch unterfuttern will oder großartig Message da reininterpretiert, sei dahingestellt. Aber der Streifen als solcher ist einfach, es ist ein eigentlich nur ein einziges Filmzitat. Also es rattert wirklich Filmzitat an Filmzitat. Es ist ein Genrefilm, ein absolutes Genre-Highlight. Er bezieht Stoff aus 90er-Jahre Videospielen, aus der 80er-Jahre Grindhouse-VHS-Kultur. Und Leute, die in dieser Zeit groß geworden sind, die gucken halt diesen Film und du fühlst dich danach, als wenn dir ein Panzer über den Schädel gefahren wird, weil der einfach so vollgepackt ist mit Referenzen. Ich wage aber auch zu behaupten, dass dieser Film unglaublich gut für Menschen funktioniert, die diese ganzen anderen Sachen überhaupt nicht kennen. Also für die ist es einfach nur dann ein wahnsinnig gelungener Streifen mit einer gut sehr heruntergedampften Story, die du aber da im Sci-Fi ja eigentlich auch gar nicht brauchst. Du musst keine großartig komplexe Story machen.
Sie wollten ja nicht Blade Runner drehen.
Exakt, ja. Der Streifen ist wohlgemerkt auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Er nimmt sich auch nicht selbst ernst, wie sowohl an der Darstellung als auch, ich meine, die technischen Mittel haben es natürlich auch nicht ermöglicht. Ja? Also wie will man mit 1000 Dollar Budgeten wirklich ernstzunehmenden Sci-Fi-Film reden?
Also der Titel ist kein Augenzwinkern in Star Wars, es ist ein Kofferwort, ja. Also von Man und Cyborg.
Manborg, genau. Schade. Ja, Manborg.
Ich dachte jetzt gerade wieder an die Star Trek, an die Borg.
Ja, also der hat auch viele Szenen von Star Wars, an die er Star Trek hat er mit Sicherheit auch drin. Okay. Wobei, das ist jetzt, ich bin jetzt auch selber nicht so ein Trekkie, muss ich sagen. Ja. Star Wars kommt insbesondere auch darin zu tragen, als dass dieses Kostüm von dem Cyborg, also dieser Kostanski, der hat sowohl die Regie als auch die Special Effects, als auch den Edit, Sound, der hat alles gemacht, so der Typ. Der hat dieses Kostüm gebaut aus alten Star Wars Spielzeugen teilweise. Da hast du dann halt hier so ein X-Wing an der Seite oder irgendwie ein Millennium-Falken auf der Brust. So aus wirklich aus den verrücktesten Teilen zusammengebaut. Oder ein Battlestar Galactica-Druidenkopf. Also solche Sachen tauchen dann immer da überall auf. Der baut wirklich aus Schrott, hat er diese FX-Elemente. Also hat er da seine Special Effects gemacht. Und das ist schon Wahnsinn.
Aber das ist ja selbst im normalen Film, so bei jedem Film, dass Leute, also irgendwie Special Effects Designer oder was auch immer, die machen aus Schrott, den wir im Mülleimer finden, machen die ganze Städte irgendwie, Science-Fiction-Städte.
Aber die werden besser bezahlt.
Die werden besser bezahlt,
mit Sicherheit, das stimmt. Ja.
Aber also, ich war zum Beispiel in Neuseeland auch vor einigen Jahren, war da im Weta-Workshop. Da habe ich einen dieser Designer gesehen und konnte mal über die Schulter schauen. Und der hat dann wirklich mit Strohhalmen und so Holzklötzen oder auch vom Überraschungsei diese Plastikteile, hat er damit eine ganze Skyline gebaut irgendwie. Und das fand ich Wahnsinn, was er für ein Talent hatte, irgendwie aus Alltagsgegenständen seine eigene Stadt da zusammenzubauen. Und ich glaube aber auch, dass dieser Mann, der diesen Film auch entwickelt hat, dass der wahrscheinlich auch so ein gutes Talent hatte.
Der ist FX-Artist. So, der hat dann auch bei größeren Produktionen wie Resident Evil und so mitgearbeitet.
Ach, tatsächlich.
Ja, ja, aber okay. Da ist er eben nur ein angestellter Pups gewesen, der da irgendwas abliefern muss, wo er gesagt wird, pass auf, wir brauchen das, mach mal das, mach mal das. So, und Manborg ist halt wirklich so ein, das ist ein passionsgeladener Film, das ist
für ihn ein Passionsobjekt
gewesen. So, das war sein Projekt, das war sein Film, das wollte er unbedingt machen. Und das ist dann auch das Ergebnis gewesen. Du spürst auch wirklich in jeder Szene einfach die Passion, die in diesem Streifen dahinter steckt. So diese Leidenschaft, die dieser Typ hatte, um diesen Film zu realisieren.
Mein Highlight von dem Film, mein persönliches Highlight war, ein Charakter, der mitspielt in dem Film, ist quasi eine Ableitung von einem Charakter aus Street Fighter.
Number One Man heißt
er. Number One Man heißt er. Und das Krasse ist, der ist halt komplett nachsynchronisiert und mit der Original Street Fighter Synchronstimme nachsynchronisiert.
Also das ist eben auch so genre-typisch, dass ja insbesondere diese alten Kung-Fu-Filme, wo der ja auch Anleihen nimmt, dann dieser Number One Man, der ist eben der Kung-Fu-Meister, der auch die ganze Zeit oben ohne rumrennt. Ich sehe ihn eher als Liu Kang von Mortal Kombat, so in dem Style ist er gehalten. Und dieses Voice-Over-Element, das kommt eben von diesen trashigen 80er-Jahre Distribution, ja, wo die dann einfach für den englischsprachigen Markt so total beknackte Synchronisierungen hatten und auch wirklich Voice-Over hatten, die überhaupt nicht gepasst haben zu einem Charakter.
Ich sehe es aber schon in euren Blicken. Ihr werdet den Film heute Abend gucken, ne?
Ich wollte gerade fragen, für die Leute, die ihr jetzt überzeugt habt, wo kann man den denn sehen? Kann man den sich in der Videothek ausleihen, oder?
Ich will es ja an dieser Stelle eigentlich nicht sagen, aber du findest den sogar auf YouTube.
Was?
Ja, aber ich finde eben...
Du förderst jetzt gerade das Gratis-Gucken, ne?
Nee, ich möchte, dass du das dir anguckst und den Film so gut findest, dass du dir danach am besten das Mediabook oder die DVD holst. Und die sind einfach unterstützenswerte Projekte, weißt du? Die Leute rennen in scheiß Saturn, um sich diese bekackten Blu-ray-Boxen von Star Wars für ein sünderhaft teures Geld zu holen. Und so B-Movie-Produktionen, bei denen es halt wirklich dann um die Substanz geht, ja, da kann man dann wirklich auch mal das Geld ausgeben. Also ich glaube, jetzt Disney juckt das nicht unbedingt, wenn du mal...
Und natürlich auch noch, gibt es die Actionfigur noch zu kaufen?
Nee, die gibt es leider nicht mehr. Das war ja nur eine Edition von 20 damals.
Ja, aber interessant zu sehen, dass es auf jeden Fall nur mit 1000 Dollar gemacht wurde, weil als wir uns auch den Trailer angeguckt haben, viele Sachen haben mich auch an den alten Tron-Film erinnert, so von den
Menschen
sehen. Also es sah für 1000 Dollar echt gut aus. Natürlich, also diese schnellen Bilder und auch diese typischen Kung-Fu-Moves, wie du ja meintest, dass da einer da so rumhüpft.
Aber es sah wirklich gut gemacht aus für $1,000 für die Gage, die er überhaupt hatte.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass man mit $1,000 überhaupt einen Film machen kann. Also schon allein Equipment und
ja, da dreht sich George Lucas nicht mal für
im Bett. Was du brauchst, ist eben Passion. Weißt du, du kannst viele Kohle haben, aber wenn du keine passionierten Leute hast, so, dann wird das Endergebnis trotzdem scheiße. Und wenn du viel Passion hast, brauchst du eigentlich auch nur wenig Geld, weil die Passion ist das, was dich antreibt. Mhm.
Aber hätte er diese Passion nicht mit mehreren Leuten irgendwie teilen können und dann vielleicht noch einen viel besseren Film produzieren können?
Nein, 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 nein. Nee, also für mich, nee, eben nicht. Sondern, also für mich geht's ja da dann auch einfach um die Alternative zum Mainstream, ja. Dass du damit wirklich, dass du Möglichkeiten hast, dass du vom Konsumenten selber zum Produzenten wirst. Dass du nicht so kirchgangmäßig in das Kino rennst, oh, neuer Star Wars, ja geil, super. Wo muss ich die Toys kaufen, wo muss ich unterschreiben, geil, Star Wars Popcorn. Die ganze Zeit mit demselben monotonen Scheiß zugemüllt wirst und es dir zu den Ohren rauskommt, sondern dass du wirklich eine Alternative dazu schaffst. Von Leuten, die dann hoffentlich auch an irgendeiner Stelle davon leben können, weil Leute wie du und ich dann hergehen und die DVD kaufen. Ja,
ja, schön klar. Aber zum Beispiel auch bei Star Wars, finde ich, da bietet es natürlich auch wieder so einen gewissen Kreativitätsschub auch an, dass man sagt, es gibt viele Fanfilme und die Fans versuchen da was sich zu spinnen irgendwie. Das finde ich dann auch wieder bei Star Wars toll irgendwie.
Und ich würde es halt viel schöner finden, wenn die was spinnen würden, unabhängig von
ja,
Star Wars.
Ja, unabhängig, genau. Aber ja, da hast du natürlich auch recht. Also wenn man selbst was Eigenes entwickelt, dann ist das natürlich was viel, viel Besseres, womit man auch sich irgendwie küren oder auch angeben kann natürlich mit und auch angeben sollte, finde ich auch.
Stichwort Kreativitätsschub, wird es noch weitergehen oder war das jetzt der einzige? Und
es gibt noch einen Fake-Trailer, ne? Den hast du noch gar nicht erwähnt. Also
womit jetzt weitergehen? Mit der Story von dem Film?
Gibt es noch einen zweiten? Oder einen
Film? Wir können die ganze Zeit über Manborg reden, meinetwegen.
Nein, ob es von Manborg noch eine Fortsetzung gibt.
Ach so!
Ja. Ein Sequel.
Ja, also es ist natürlich immer so ein Gedanke gewesen, aber es ist letzten Endes die Vernunftung meldet sich allenthalben. Kostanski muss halt auch Geld verdienen, ja. Und mit Manborg verdienst du dann wahrscheinlich doch nicht so viel. Deswegen hat er dann jetzt am Ende sich auf eher kommerziell erfolgreiche Produktionen konzentriert, wie diesen Void-Streifen beispielsweise. Mhm. Er schließt es aber nicht aus. Ich habe heute noch mit ihm gesprochen. Er schließt es nicht aus, dass da wirklich nochmal ein zweiter kommt. Und
wann kommt er denn? Ist er nicht vorbeigekommen? Hast du nicht eingeladen?
Ja, weil mal eben aus Kanada einfliegen lassen. Hier, hör mal, hier, weiße Spesen. Geht alles auf die goldene Kreditkarte vom Olli. Überhaupt kein Problem.
Alles Retrohelden.
Ja. Wir können ja mit Wasser bezahlen. Ne? Dafür
easy, da steht easy.
Ja hier viel rum.
Natural.
Zu diesem Film selber, also jetzt habe ich die Story eigentlich abgeschlossen. Also natürlich ist es so, dass sie am Ende dann diesen, mit Hilfe seiner Kumpanen, bringen sie dann diesen bösen Draculon zu Fall.
Hast du mich jetzt gerade gespoilert?
Ja, aber ich erzähle jetzt auch nicht weiter, weil es geht dann nochmal kurz. Es kommt dann doch nochmal ein Twist.
Und es gibt eine Love Story.
Ja, und eine Love Story. Es gibt mehrere Love Stories. Aber witzigerweise ist der Sexual Interest natürlich für alle interessant, für alle männlich Gegenwärtigen da in dem Streifen. Das ist schon schön anzusehen. Auf jeden Fall hat es für diesen Film auch einen Fake-Trailer gegeben, weil als sie den auf DVD veröffentlichen wollten, womit sie ja niemals gerechnet hatten. Die dachten ja eigentlich, das wird so ein Festival-Ding. Und dann sind die alle ausgerastet und haben gesagt, ich will den haben. Dann wollten sie den auf DVD veröffentlichen, aber es gibt da eben so Zuschnittsbestimmungen. Du musst mindestens 60 Minuten erreichen, damit du einen DVD-Release kriegst dafür. Also zumindest, wenn du so mit ISBN-Nummer und allem Kram dazu. Und dann haben die noch einen Fake-Trailer gedreht, den sie noch an diesen Manborg-Streifen gehängt haben, namens Biocop, wo es um einen drogensüchtigen, vor sich hin zerfallenden Bullen geht, der eigentlich nur noch so ein der Melting Man, sagt euch The Melting Man was? Dieser 70er-Jahre-Horror-Sci-Fi-Streifen. Dieser Typ, der mit so einer Strahlung in Verbindung kommt und dann eigentlich nur noch zerläuft. So sieht der aus, nur noch mit einer Bullenuniform dazu. Ja, und er versucht sich die ganze Zeit umzubringen, aber er kann einfach nicht sterben, muss aber gleichzeitig auch noch irgendwie diesen Drogenring da bekämpfen. Das kommt auf jeden Fall alles in diesem 10-minütigen Trailer rum. Und da hieß es auch immer mal, weil die Fans ausgerastet sind, das hat so viel Potenzial, ey, kommt da noch ein Film? Hat er auch überlegt, vielleicht machen wir da nochmal einen Film. Aber eigentlich ist es mit dem Fake-Trailer auch getan. Also in diesen 10 Minuten ist halt alles drin, was man will. Also insofern wirklich Manborg und Biocop, das sind auf jeden Fall Hausnummern, die man kennen sollte, wenn man sich für Independent Filmmaking interessiert. Dann ist das mit Sicherheit so eine Größe, an der man messen kann, was möglich ist, mit möglichst wenig viel zu erreichen.
Dann hätte ich so an euch dann auch mal noch mal eine Frage. Jetzt nicht wegen den beiden Filmen, sondern allgemein so die Sci-Fi-Filme von damals und von heute. Welche Präferenzen
habt ihr? Ja, aber ist ja, heute ist ja damals, wird ja alles gerebootet gerade. Ist ja eigentlich.
So jetzt so die neuen, also hier Ex Machina wurde ja gehypt von Alex Garland und so, oder
Ghost in the Arrival. Shell. Ist auch ein.
Ja, ach, sag nicht sowas. Nein, wirklich?
Den gab's schon mal.
Nein.
Luke, den gab's schon mal.
Mach keinen Quatsch.
Blade Runner gab's auch schon.
Nein.
Muss stark sein.
Also, was meinst du jetzt, ob wir die Remakes besser finden?
Nee, ich meine jetzt allgemein, also selbst wenn es keine Remakes sind, so die neuen Filme wie jetzt Ex Machina oder Arrival.
Wenn ein Film gut ist, ist er gut. Völlig egal, wann er entstanden ist. Und auch im Prinzip ist es dann egal, wie gut die Effekte gemacht sind. Ein guter Film kommt einfach auch mit wenig gut akzentuierten Effekten aus. Also, ich könnte das jetzt gar nicht sagen. Also natürlich, vom Nostalgischen her, geil, ich schiebe natürlich lieber meine VHS rein und gucke mir dann diese ganzen 80er-Jahres-Lease-Teile an. Trotzdem gibt es ja heutzutage noch gute Filme. Also es wäre ja auch gelacht, wenn nicht mit dem Anwachsen der technischen Möglichkeiten, die sich heute bieten, die Filme auch immer schlechter werden würden. Wäre grausam.
Aber bei den Effekten finde ich die älteren Filme eigentlich eher besser.
Du meinst Practical Effects.
Sie sind interessanter. Sie sind einfach
interessanter. Gemacht, ja. Auch dadurch, dass da wirklich was in die Luft geflogen ist. Also da wären wir wieder bei Star Wars, wo die dann wirklich die Teile in die Luft gejagt haben, wirklich. Wo ich dann so sage, näher an die Realität kannst du nicht rankommen, weil mit dem CGI, da kannst du so viel rumprobieren, finde ich, wie du willst. Du wirst nie so eine richtige Explosion mit den ganzen Lichteffekten und so hinbekommen. Und ich weiß nicht, wie ihr das dann seht, ob man vielleicht wieder in den neueren Filmen jetzt auch sagen sollte, ja, mit den Effekten vielleicht mehr wieder zu den Ursprüngen halt wirklich zu gehen.
Ja, aber das Problem an der Geschichte ist, dass CGI doch vieles billiger und günstiger ist als Practical.
Klar, insbesondere auch Manborg hat ja, Filme wie Manborg profitieren auch davon, dass es sowas gibt.
Ja, kannst du als kleiner Filmemacher, kannst du halt
stellst dich in eine Greenbox und machst da dann halt so ein Ding.
Ja, das also kann klar, halt jeder also
ich bin auch Befürworter von Practical Effects und auch, sagen wir mal, Monster oder so, die man selber als Kultur macht oder als Kostüme, also CGI. Weil wenn ich schon sehe, wie Episode 1, wenn man da so Drehberichte sieht oder so, dass das komplett Greenscreen nur war, alles.
Da sind ja wohlgemerkt auch die Kreaturen alle nur noch komplett CGI. Und jetzt wieder bei Manborg ist es ja eben nicht so. Da sind wirklich so ganz im Harryhausen-Style die Kreaturen wirklich noch aus Schrott und Ton und Milliput oder was weiß auch, weiß der Henker was modelliert. Also ganz klassisch Stop-Motion hintereinander abfotografiert und dann zusammengeschnitten. Also beides. Wenn du beides kannst, beides hast, perfekt.
Ja, man muss es auf jeden Fall kombinieren. Also ich sehe sowohl die Vorteile auch als die Nachteile halt im CGI. Das muss man schon sagen irgendwie. Ja.
Ja, man sieht es auf jeden Fall deutlicher. Also es ist ja immer noch nicht, also natürlich, was sie mit der Technik hinbekommen, jetzt sagen wir auch hier Dschungelbuch und so, dass die Tiere schon echt aussehen.
Dumbo.
Ich habe geweint.
Ich auch.
Wirklich? Ich habe auch so eine kleine Träne
von dir. Der Trailer war
im damaligen Film. Ich war jetzt beim neuen Trailer.
Da hast du schon geweint.
Oh, Mensch,
süßer, ne?
Aber wenn ich dann bei dem neuen Mary Poppins Trailer sehe, wie dann versucht wurde, mit diesem alten Zeichentrick irgendwie zu arbeiten, aber es sieht einfach zu neu aus. Da habe ich dann schon wieder Angst, dass es nicht funktionieren kann.
Das ist nicht meine Mary Poppins.
Genau, das ist nicht mein Mary Poppins.
Es hängt vielleicht auch immer eine ganze Menge mit dem eigenen Sehvermögen zusammen, ja.
Und ist bei uns nicht mehr so gut, das Sehvermögen.
So,
da kommt ja auch noch rein, das wird nicht.
Wenn du wirklich noch aus VHS-Zeiten kommst, hast du immer erstmal eine Abneigung gegen so ein CGI-Überwetter. Das, also, weil es einfach zu künstlich aussieht. Ich kam am Anfang aber auch auf HD überhaupt nicht zurecht, ja. Zumal, wenn man sich diese ganzen trashigen Streifen von damals in HD anguckt, weiß man auch nicht immer so, okay, tut dem das jetzt wirklich gut, diesen Film?
Ich glaube nicht. So,
nicht unbedingt. Es gibt ja auch gelungene Beispiele, Army of Darkness beispielsweise. Den haben sie ja wirklich dann auf 4K hochgezogen.
Das, jetzt übrigens aktuelle News, warte, Promiflash. Die ganzen Peter Jackson-Filme werden gerade remastered.
Ja, das hat doch der verrückte Typ da auf der Weekend of Hell schon gesagt.
Hat er?
Ja, ja, Bad Taste. Kennt ihr Bad Taste? Auch ein wunderschöner Science-Fiction-Film. Peter Jackson. Ihr kennt nur Herr der Ringe, ne? Star Wars und Herr der Ringe.
Und Harry Potter. Ich hab davon gehört, ja. Ich hab davon gehört. Der Name sagt mir auch was.
Aber Brain Dead.
Also wenn ich Peter Jackson wäre und
Peter Jackson
und die Leute würden mich für Herr der Ringe kennen und nicht wissen, was ich davor gemacht habe, ich würde mir die Kugel geben.
War das in den Film in den 60ern?
Nein, oh Gottes Willen, was glaubst du denn, wie alt der ist?
Wie alt war der denn? Na, ich dachte so, dass...
87. So diese ersten Sachen, die er gemacht hat. Bad Taste, Meet the Feebles, Brain Dead.
Aber das war dann auch so ein US-amerikanischer eher so, also nee, so angehaucht.
Der kommt ja aus Neuseeland, hör mal, Junge.
Nein, ich meine, ja klar weiß ich war in Neuseeland für ein Jahr, aber ich meine, dieser Film, der hat doch eher in den USA gespielt, oder? War das nicht?
Bad Taste.
Ja,
die haben alle auf Neuseeland gespielt.
Ich versuche den gerade einzuordnen.
Das ist dieser Streifen mit dieses Alien, mit diesem nach hinten gebogenen Kopf, diesem fetten Arsch.
Ah, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe Teile, Ausschnitte davon gesehen mit so einem Haus, wo es so ganz neblig ist.
Also das ist ja wohl.
Ja, genau, auch, das war nicht.
Das waren nämlich die harten Schaffenszeiten vom Jackson, als der Filme gemacht hat und das für ihn noch eine Passion war und nicht ein rein wirtschaftliches Unterfangen. Der hat ja wirklich mit 17 angefangen, an diesem Streifen zu arbeiten und hat zehn Jahre lang dann an diesem Film rumgerödelt und bis es dann endlich fertig war. Ja, die ganzen Special Effects hat er in der Garage und in der Küche seiner Mutter gemacht, so mehr oder minder. Also da eben den ganzen Kram zusammengebaut. Also da kommt er eigentlich her. Das sieht man auch zwischendurch immer noch mal im Herr der Ringe in den hellen Momenten dieses Films aufleuchten, wo er eigentlich herkommt. Im King Kong von ihm sieht man das im Übrigen auch. Aber Herr der Ringe sind ja ansonsten einfach nur noch fürchterliche Filme.
Bei Hobbit würde ich dir zustimmen.
Ja, danke schön. Die finde ich nämlich auch fürchterlich.
Bei Herr der Ringe nicht.
Das ist vielleicht auch wieder zu viel CGI, gerade beim Hobbit auch.
Und ich darf nur erwähnen, dass ich, glaube ich, einer der größten Fantasy-Hasser auf der Erde bin.
Nein, Fantasy ist in Ordnung, aber Fantasy-Kitsch ist schrecklich.
Das erklärt jetzt für mich, warum du gesagt hast, du hast nicht einen einzigen Harry Potter Teil gesehen.
Ja,
ich auch nicht.
Das wird nichts mehr mit uns.
Schande über euch.
Nee, bei Harry Potter bin ich leider auch komplett raus. Das ist, ja.
Naja, du kannst noch einsteigen. Also.
Naja, ich weiß
nicht. Nee, der Express ist schon weg,
ich glaub,
der
Hogwarts auch. Express. Also, ist so jede Generation hat ja dann auch so ein bisschen ihr Ding und es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn Leute das so als das ihre definieren. Ist okay. Ich habe, glaube ich, sogar mal den ersten Harry Potter gesehen im Fernsehen, aber bin eingeschlafen. Ich bin, glaube ich, gekommen zu der Szene, wo irgendwas fliegt. Ein Auto oder ein Bus oder was?
Also, aber,
das ist der zweite.
Da fliegt das Auto. Würdest du denn, jetzt, du hast ja auch zwei kleine Kinder, ne?
Ja.
Würdest du denen eher Manbock zeigen oder Harry Potter?
Ja, die Frage, also wenn ich die Frage jetzt ernsthaft beantworten soll, natürlich Manbock. Nein, das ist natürlich eine Frage des Alters. Ich werde jetzt nicht von alleine auf den Gedanken kommen, ihr müsst jetzt Harry Potter gucken. Dann werde ich es wahrscheinlich so machen, hier wie die Daddys von den Damen. Star Wars.
Ja. Ist immer ein guter Einstieg in die Drogengeschichte, also, Nerdtum.
Manche Sachen von damals, die funktionieren ja auch noch. So, das letzte Einhorn habe ich letztens mit ihr gesehen, hat sie total gefeiert. Hook hat sie total gefeiert hier mit Robin Williams. So, das sind ja auch relativ alte Filme.
Musstest du da auch wieder weinen bei das letzte Einhorn? Papa, warum weinst du?
Nee, also ich habe den auch super schrecklich in Erinnerung und habe den ja deswegen auch lange Zeit nicht mehr. Ich habe den, glaube ich, das ist einer der Filme, die ich als Kind einmal gesehen habe. Und ich war danach sowas von am Boden zerstört, ja, dass ich ihn nie wieder gucken konnte. Und jetzt hatte ich ihn dann mit meiner Tochter gesehen und ja, aber die hat das auch gar nicht tangiert. Andere Sehgewohnheiten. Die fand den cool, aber es war jetzt nicht so, dass sie geweint hätte.
wir kommen einfach nicht mehr ran an die Jugendkinder von heute.
Ja, ich habe generell das Gefühl, weil du gerade sagtest, deine Tochter mag das auch, dass alte Sachen auch in der, ich sag mal, jüngeren Generation wieder ankommen. Das Alte stirbt nie aus.
Also, ja, was gut ist, bleibt gut. Da ist es
das ist bei Musik und bei Filmen, so habe ich das Gefühl.
Ja, also. Klassik, genau, klassische Musik, die wirst du ja auch noch in 200 Jahren hören. Wobei ich mir jetzt bei beispielsweise, was hört man denn heutzutage?
Musik.
Gestern habe ich Musik. So einen Radiobeitrag über so einen österreichischen Rapper gehört, der nur über Drogen und Bumsen um 8 Uhr in der Schule sitzen singt. Ja, genau. Ich habe die Mucke im Radio gehört und ich musste erstmal rechts ranfahren. Das ist so krass, aber du hast halt überhaupt keinen Zugang dazu, ja? Und ich würde behaupten, dass da aber wirklich in 20, 30 Jahren kein Hahn mehr nachkriegt. Das verschwindet in der Versenkung. Aber auch, man kann ja dann auch sagen, Qualität ist ja dann doch irgendwo ein objektiver Faktor, der sich feststellen lässt. Und ich wage zu behaupten, Qualität setzt sich durch und das ist da leider nicht der Fall. Und deswegen kann man sich aber alte Sachen und alte klassische Musik oder meinetwegen auch die Hendrix-Klamotten, Beatles, Rolling Stones, was auch immer, das wirst du in 50 Jahren noch hören, weil es einfach gut ist.
Das bleibt immer. Also ich meine zum Beispiel, wenn wir gerade bei Musik sind, ist überhaupt gar nicht meine Generation eigentlich. Ich bin Queen-Fan und die hatten ja nun ihre Zeit lange vor, bevor ich überhaupt Quark im Schaufenster war.
Die sind ja zeitlos, deswegen ist die Zeit ja nie vorüber für die.
Auf jeden Fall. Und das wird bei Filmen auch so sein.
Queen, immer. Flash Gordon, siehst du, Sci-Fi.
Ja, ist doch eigentlich schön. Wir haben jetzt leider auch nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr.
Guckt Manborg.
Ich sag, was sagt ihr denn, welchen Film würdet ihr denn jetzt eher gucken? Manborg oder dann doch nochmal diesen langweiligen... wir wollen euch jetzt skandieren hören. Manborg oder hier Mel Brooks dauerhaftes Spaceballs. Meme? Spaceballs.
Ist ja auch eine blöde Frage, weil Spaceballs hat man ja gesehen. Kennen ja alle.
Danke.
Ja, das ist halt so sein Erstlingswerk so.
Ja. Die Online-Videothek.
Aber kauft die DVD. Also ich habe das ist ja die witzige Anekdote, wenn wir noch so viel Zeit haben.
Ja.
Deswegen habe ich damals diese Figur gemacht. Weil ich natürlich auch so wieder beim Arbeiten an meinen Figuren gewesen. So, und dann habe ich einen Kumpel gefragt, hast du mal ein paar Filmempfehlungen? Oh Mann, ja Mann, was total bescheuert ist. Guck dir mal Manborg an. Ich konnte überhaupt nicht arbeiten, während der Zeit,
Freunde?
Dieser Film lief. Ralf Niese war das.
Und, Ralf Möller.
Dann habe ich aber, nachdem ich diesen Film geguckt habe, auch gleich, er hat mir natürlich einen Link, so einen schönen Piratenlink geschickt, dann habe ich diesen Link auch gleich über meinen Twitter rausgepustet, hier, Oscar verdächtig, zieht euch das alle rein. Ich habe natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn nicht bedacht, dass die auch auf Twitter sind. Die haben natürlich diesen Tweet gesehen und waren dann so ein bisschen pisst und meinen dann ja hier, gut, dass du hier das so verlautbaren lässt, hier ist übrigens ein Einkaufslink, kannst du wenigstens die DVD kaufen. Und dann habe ich einfach gesagt, pass auf, ich habe euren Film für Ume gesehen und ich mache euch jetzt für Ume eine Figur. Und so ist dann diese Filmfigur-Idee dazu ins Rollen gekommen, dass wir dann so eine Mini-Edition machen. Und sowohl der Hauptdarsteller als auch der Regisseur.
Die sind ja ausverkauft.
Wieso? Die gibt es ja gar nicht mehr. Das ist über 5 Jahre her. Nee, ich will halt nur diese Geschichte dazu noch erzählen, wie das entstanden ist.
In Facebook-Jahren sind das 25.
Ja, ich fühle mich ja auch ungefähr so alt. Aber nee, da hast du dann eben auch gesehen, so wie die Kommunikation funktioniert. Sowas wäre ja im George-Lucas-Universum unmöglich. Hier, guck mal, ich habe hier übrigens jetzt so einen gecustomizten Darth Vader. Können wir den nicht irgendwie zusammen releasen?
Ja, das ist gleich eine Klage von mir.
Zusammen releasen my ass, ja genau. Ja, und die haben dann einfach gesagt, ja geil, machen wir zusammen. Es trägt sich gegenseitig. Horizontale Kommunikation statt.
Ich würde sagen, wir sind zu dem Entschluss, glaube ich, gekommen. Es gibt Sachen, die für immer bestehen bleiben werden. Mhm. In Film, Musik, Kunst, Fernsehen.
Gold bleibt Gold.
Gold bleibt Gold. Scheiße bleibt Scheiße.
Nee, stimmen wir auf jeden Fall zu. Deswegen bin ich auch... Ich kann es halt nicht verstehen, wenn dann manche Produktionsfirmen sagen, okay, machen wir da einfach mal noch immer einen Reboot. Zeigt doch einfach den Leuten, bringt doch nochmal die alten Filme dann in die Kinos.
Ich glaube, da werden Geschichte dazu.
Ja, da werden einfach viele Leute, denke ich mal, wieder ins Kino gehen, weil man wieder die alten Schinken in große Kinos bringt.
Kannst du ja im Programmkinos.
Das gibt's ja, genau. Ja.
Aber jetzt nicht so für die Masse. Und ich denke, das wäre ganz cool, wenn die Produktionsfirmen das dann wieder mal machen. So werden die auch ihre Kohle reinkriegen.
Du meinst
so
wie George Lucas, dann Digital Remastered, nochmal alle Star Wars
Filme. Oder die 3D-Version.
Vielleicht sollten die nochmal Episode 1 bis 3 unter denselben Maßstäben drehen wie Episode 4 bis 6. Das wäre ja geil.
Apropos Remastered, da habe ich ein tolles Projekt von Peter Jackson gesehen, wo er alte Filme aus dem Ersten Weltkrieg verfärbt hat. Und es hat wieder Leben in die Sache eingehaucht. Und sowas ist dann wieder toll, wenn man sowas macht und damit so ja ein gewisses Etwas auch erzeugt. Du siehst auf einmal die Soldaten lachen und auch mit Ton halt auch. Du siehst sie irgendwie singen und das gibt dem was Menschliches. Vorher dachte man ja, also ich zumindest dachte, boah, der Krieg ist schwarz-weiß, ja, weißt du? Und das ist ja nicht die Sache dahinter. Ne? Du musst verstehen, dass es auch Menschen waren und dass es nah war und dass es jederzeit natürlich immer noch passieren kann, muss man sagen, leider. Ne?
Ja, schönes Schlusswort.
Boah, ein ernstes Thema, ne?
Also, Live-Übertragung hat leider nicht so gut geklappt, aber dieser Podcast wird dann auch bei euch veröffentlicht, hoffentlich. Nennt doch noch mal kurz die Adresse. Also, jetzt ist ja eh Schwachsinn, weil das läuft ja eh bei euch. Dann brauchen die Leute die Adresse jetzt nicht hören. Also, der wird dann bei Retrohelden geteilt. Geshared.
Oh, danke sehr.
Wir verlinken euch auch drauf.
Gebt ein Like.
Okay. Nur Emoji. Einen?
Emoji. Zwinker-Emoji. Okay. So, und danke ans die tausend Leute, die sitzen. Danke, danke, danke. Danke fürs Kommen. Guckt euch mehr Filme an.